Ich finde noch einen ganz wichtigen Punkt, über Ghosting zu sprechen. Kandidaten, Bewerber, Bewerberinnen, die schicken mir eine Excel-Tabelle, fein säuberlich aufgeführt mit, ich hatte neulich den Fall mit 300 Bewerbungen. Ich habe mir den Spaß gemacht, das ausgewertet. Von diesen 300 waren ungefähr 50% komplett ohne Antwort geblieben.
HR ungeschminkt. Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali und Annika. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Auftaktfolge zu unserer neuen Staffel von HR Ungeschminkt mit meiner lieben Freundin und HR-Expertin Annika und mit mir, der Anjali. Annika, wie schön, dass es wieder losgeht. Wie haben dir die ersten beiden Folgen gefallen?
Mir haben die ersten beiden Folgen grandios gefallen, hat mir riesengroßen Spaß gemacht, fand das HR-Rookie-Format klasse und ja, ich freue mich auch riesig, dass es wieder losgeht. Erstmal auch nochmal ein großes Hallo von mir an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich natürlich auch wieder mit dir zusammen aufzunehmen, liebe Anjali, weil ich habe dich ganz schön vermisst. So viel Liebe zum Start.
So viel Liebe. Ja, für alle die sich jetzt fragen, worüber reden die Damen? Unsere erste Doppelfolge war eine HR-Rookie-Folge, in der wir ganz viele Fragen von jungen HRlerInnen beantwortet haben und auch nochmal einen schönen Überblick gegeben haben. Also hört da gerne rein. Und heute, liebe Annika, freue ich mich ganz besonders, dass wir mal die andere Perspektive nehmen. Weil wir gucken ja immer auf HR und wie HR mehr Sichtbarkeit erlangen kann, aber auch wie HR ungeschminkt ist. Also was ist schwierig bei HR, was ist toll, was macht uns Spaß. Und zum Auftakt freue ich mich heute, dass wir einmal einen Blickwechsel erhalten. Denn unser heutiger Gast, der Dr. Bernd Slakhuis, ist Karriere- und Business-Coach-Berater, Blogger und Autor, hat den Karriereblog Perspektivenwechsel und hat das Buch zusammen mit Nico Rose geschrieben, Besser arbeiten. Also passt komplett zu uns. Und du schreibst sonst eine regelmäßige Kolumne für den Spiegel und berätst in den letzten 13 Jahren mehr als 2000 Coaches. Und damit kannst du, lieber Bernd, uns einen fantastischen Blick ungeschminkt auf HR geben. Und ja, ich bin stolz auf die Wortspiele.
Grüßt euch. Schön dabei zu sein. Ich freue mich sehr über eure Einladung in den Podcast.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist und ich freue mich riesig, dass ich dich heute kennenlernen und auch direkt interviewen darf.
Ich habe nämlich gedacht, lieber Bernd, wir sprechen ja ganz, ganz viel darüber, wie wirkt HR, wie kann HR sichtbar sein, aber machen das natürlich aus unserer Perspektive und auch aus dem, was wir als Feedback von unseren Teams kriegen, aber wie wir alle wissen, manchmal ist das ja vielleicht nicht ganz uneingefärbt, wenn man so der Personalchefin erzählt, wie man die Personalinitiativen findet. Und deswegen freue ich mich, dass du da bist. Magst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, wen du berätst, aus welcher Perspektive du kommst?
Ja, also ich bin jetzt seit 14 Jahren selbstständig und seit 2014 im Grunde 100% nur noch Karrierecoach. Also ich würde mal sagen, es sind 95% der Anliegen immer sehr ähnlich. Also im Grunde berate ich da oder coache ich da Angestellte, Arbeitnehmer, die als Privatzahler zu mir kommen, also die jetzt nicht vom Unternehmen bezahlt werden, die Coachings. Ja, und die irgendwie mich brauchen als Sparringspartner, als Coach mit der Frage, was macht den nächsten sinnvollen Schritt im Beruf aus? Ja, das ist im Grunde so immer das gleiche Anliegen, aber natürlich aus sehr viel verschiedenen, unterschiedlichen Situationen, auch Lebenssituationen heraus. Ganz viele, die zu mir kommen, wissen schon sehr klar, ich muss irgendwo raus aus dem Unternehmen, das passt nicht mehr. Ganz viele sind auch schon draußen. Ich habe in den letzten 2 Jahren festgestellt, es gibt unfassbar viele Probezeitkündigungen, auch mehr. Ich habe so diesen Begriff Blind Signing Ende 22 mal geprägt und mir ausgedacht. Und das findet immer noch statt. Ja, und so sehe ich aus erster Hand, weil ich natürlich nur mit den Jobwechslern arbeite. Ich sehe, was sie wahrnehmen im Arbeitsmarkt. Ich sehe, wie sie Stellenausschreibungen lesen. Ich sehe, was sie in Bewerbungsgesprächen erleben, bekomme dann natürlich ungefiltert, manchmal auch sehr, sehr frustriertes oder wütendes Feedback von denen, aber auch gutes Feedback natürlich. Ich sehe, wie es hinterher weitergeht mit Arbeitsverträgen, mit Vertragsverhandlungen. Ich sehe manchmal auch, und da geht dann der Coaching-Prozess auch manchmal darüber hinaus, in der Onboarding-Phase hinein, ich sehe halt auch, was passiert, wenn neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch nicht mehr Bewerber sind, sondern neue Kollegen, Kolleginnen werden und da so dieses Willkommen in der Firma aussieht, was einfach auch immer total unterschiedlich aussieht, was manchmal super funktioniert, perfekt geplant ist, manchmal aber auch einfach eine Katastrophe ist. Ja, und manchmal einfach dann auch so ein Arbeitsvertrag auch schon mal wieder in der Probezeit endet und der ganze frustrierende Bewerbungsmarathon von vorne beginnt.
Das heißt aber, wenn du sagst, das sind hauptsächlich Leute, die selber bezahlen, dass wir schon von einer gewissen Einkommenshöhe reden. Also eher der Senior statt dem Junior. Oder wer ist so der Standard-Coachie von dir?
Es gibt keinen Standard. Also eigentlich kreuz und quer. Es gibt natürlich Menschen, die sich so ein Coaching eher leisten können. Mit denen mache ich dann auch manchmal ein paar mehr Stunden. Also ich sage mal so, die meisten kommen so zu mir für so einen Orientierungsprozess, so zweimal zwei Stunden und vielleicht hinterher nochmal so zwei Stunden mit so ein bisschen nachgelagert für die Bewerbungsthemen. Das ist relativ überschaubar, ne? Und damit natürlich auch von Kosten relativ überschaubar, relativ. Aber ich habe auch Klienten, die kommen zu mir und sagen, ich brauche jetzt nur mal so eine Stunde oder kann man ja nur eine Stunde leisten und brauche jetzt hier mal den Sparringspartner und den einen Impuls, der mich da mal so ein bisschen weiterführt. Mit denen arbeite ich dann auch nur ein oder zwei Stunden mal zusammen. Also insofern geht es wirklich auch über alle Hierarchieebenen, alle Branchen, alle Ausbildungsgänge hinweg, zunehmend auch alle Altersklassen. Also lange Zeit war so der Klassiker-Klient so bei mir so Mitte 40 bis Mitte 50. Es geht gerade in beide Richtungen auch weiter. Also bei mir melden sich zunehmend auch Berufsanfänger, Einsteiger oder Klienten mit irgendwie 5 Jahren Berufserfahrung, die dann vielleicht jetzt auch mal so den ersten Wechsel oder den zweiten Wechsel planen und das gezielt angehen wollen. Genauso gut wie auch Jobwechsler, die auch mal Ü60 sein können, wo es natürlich dann auch echt schwierig wird irgendwann.
Ich freue mich so sehr, das klingt sehr spannend. Dann vielleicht einmal zum Einstieg die Frage. In meiner Wahrnehmung hat sich HR sehr gewandelt in den letzten 5 Jahren, was zumindest das ganze Thema Selbstwahrnehmung und Mission angeht. Also ich habe das Gefühl, dass wir alle weg von HR wollen und von dieser administrativen Perspektive und sehr aktiv in People und Culture gehen. Wie können wir mehr bieten, was über das Administrative herausgeht? Wie ist denn deine Wahrnehmung? Hat sich HR gewandelt in den letzten Jahren?
Also ja, HR hat sich gewandelt, auch in meiner Wahrnehmung. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich im Coaching immer so ein bisschen vielleicht auch den Filter vor mir sitzen. Ja, natürlich sitzen bei mir mehr Kandidaten, die sagen, boah, die Gespräche sind alle so ätzend und irgendwie finde ich nicht die richtigen Stellen. Woran liegt denn das? Ja, oder natürlich auch die vielleicht auch nach einer Probezeitkündigung wieder da sind und natürlich eher meckern, als dass sie sagen, yay, ist alles super gelaufen. Ja, insofern ist vielleicht auch mein Bild, sag ich mal, wenn ich jetzt nur mal auf die Klienten gucke, auch so ein bisschen falsch eingefärbt für den Markt. Was ich sehe und was ich aber auch zurückgespiegelt bekomme, ist, dass ganz, ganz viele Vorstellungsgespräche gut laufen, dass sich HR-Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einfach auch wirklich interessieren, sich viel Zeit nehmen, es oft einfach auch wirklich gute Gespräche inzwischen sind und der Prozess auch gut ist. Ja, aber das ist ein Teil. Und ein anderer, in meiner Wahrnehmung halt, ein anderer großer Teil ist schon auch sehr, sehr viel Standard, sehr viel Nicht-Augenhöhe bis hin zu, kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf, auf so ein paar Besonderheiten. Also ich finde, wenn ein Bewerber in einem Bewerbungsgespräch hört, nee, Sie haben am Ende Zeit für Fragen, wir stellen jetzt hier die Fragen, dann wäre das für mich heute ein Grund, um da aufzustehen. Also nicht, um da aufzustehen, sondern genau das zum Thema zu machen. Ja, aber ich finde, so was geht halt heute einfach nicht mehr. Ja, oder wenn... Letztens hatte ich einen Klienten, der sagt, naja, die haben irgendwie nur von sich erzählt und sich in den größten Tönen gelobt, haben sich gar nicht für mich interessiert. Was soll ich denn davon halten? Ja, also wenn es kein gutes Gespräch ist, dann ist es schlecht. Und es ist oftmals leider noch kein gutes Gespräch.
Ich muss gerade echt schmunzeln. Ich habe ja letztes Jahr auch vor meinem Wechsel zu Statista einige Gespräche führen dürfen. Also in finalen Prozessen gewesen, aber dann eben auch ein bisschen, ich sag mal, in die Marktrichtung geschaut. Und es gab ein Gespräch, bei dem hat die Person auf der anderen Seite so viel über sich gesprochen in der Stunde, dass ich irgendwann, das war ein virtuelles Gespräch, am Handy meine Stoppuhr angemacht habe.
Wir erinnern uns an die 80-20-Regel. 80% redet die Firma, 20% der Bewerber, ne? Ja, es ist natürlich offiziell andersrum. Natürlich müsstet ihr 80% als Bewerbende reden und 20% das Unternehmen.
wenn es an mir ginge, fände ich eine 50-50 am schönsten, dass beide Seiten einfach gut was voneinander erfahren.
Ja, okay, valide. Aber das heißt, was du schon sagen würdest, die Veränderung von HR aus diesem klassischen administrativen ist schon allseits bekannt und wird auch in einem gewissen Maß wahrgenommen, aber es gibt einfach noch sehr viele HR-Abteilungen oder Interviews, die dem noch nicht gerecht werden.
Ich glaube, dass vielen HR-Abteilungen einfach über die letzten Jahre sehr bewusst geworden ist, dass sich der Markt gewandelt hat. Ja, und so dieses, wir sind die Mächtigeren und wir können doch jetzt hier aus dem großen Talentpool und den Hunderten von Bewerbungen jetzt den Idealkandidaten uns auspicken und dem machen wir dann ein Angebot. Ich glaube, das ist bei vielen angekommen, ja, ob wir jetzt flächendeckend einen Fachkräftemangel haben, hin oder her. Davon bin ich nicht ganz so überzeugt, sondern ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Markt zu tun und wie treffen sich beide Seiten. Aber auch privat habe ich auch Geschäftsführer und Inhaber, mit denen ich spreche und die sagen mir, ja, wir würden froh sein, überhaupt eine Bewerbung zu kriegen, wenn wir eine Stelle ausschreiben. Ja, also gerade irgendwo im produzierenden Gewerbe, im Handwerk, vielleicht auch sehr, sehr kleinen, mittelständischen, familiengeführten Unternehmen. Ich glaube, allein deswegen so diese Haltung von, wir sind die großen Arbeitgeber, die eine freie Auswahl haben und treten jetzt entsprechend mächtig auf. Ich glaube, die hat sich einfach verändert, musste sich verändern. Ja, also die Macht zwischen Bewerber und Arbeitgebern, die hat sich einfach deutlich verschoben. Bisschen dazu, dass ich fast denke, dass manche Bewerber heute sogar zu machtvoll auftreten. Also auch das finde ich natürlich nicht gut. Ja, da jetzt irgendwie reinzugehen in ein Gespräch und zu sagen, naja, ihr könnt doch froh sein, dass ich jetzt hier euch gegenüber sitze und mich mit euch unterhalte. Also rück mal den Arbeitsvertrag rüber und ich stelle dir die Fragen. Das passt natürlich auch nicht. Es muss ein gegenseitiges Kennenlernen sein, wo beide sich abchecken und prüfen und sich kennenlernen. Und in dem Moment, wo einer sich über den anderen stellt, egal auf welcher Seite, dann ist es nicht mehr gut. Ich glaube, das hat HR inzwischen erkannt. Wie gesagt, manche Bewerber schießen da vielleicht auch gerade ein bisschen übers Ziel hinaus. Aber da wäre ich einfach zuversichtlich, dass das irgendwie der Markt und die Zeit auch wieder reguliert.
Ich glaube, wenn man uns jetzt gerade sehen könnte, wie sehr wir jetzt genickt haben, eigentlich die ganze Zeit durch, das resoniert total mit mir, was du sagst. Und ich habe mich vor kurzem mit jemandem unterhalten, die Trainee-Auswahl in einem Großkonzern macht. Und es sind wirklich tagelange Assessment Center und Runden, die diese Personen durchlaufen müssen. Und ich bin ja große Freundin von systematischer, durchdachter Personalauswahl. Ich muss allerdings sagen, dass es mich total schockiert, dass es wirklich immer noch so ist, dass man Uni-Absolventinnen so viele Tage für eine Trainee-Stelle. Ihr werdet eh nicht an diesen Tagen von dieser Uni-Absolventin rausbekommen, ob das eure nächste CEO wird. Warum braucht's da eine solche Bewerbungsschlacht?
Sehe ich genau so. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und nicht nur sagen, also ich finde, es ist egal, ob das die Uni-Absolventin ist, die sich jetzt für eine Trainee-Stelle bewirbt, oder ob das vielleicht wirklich auch der CEO-Posten ist, der auch das Assessment Center, die Persönlichkeitstests, die psychologische Eignungsdiagnostik und vielleicht noch den Wissensallgemeintest irgendwo online machen muss, also auch dadurch 7 Stufen laufen muss. Na, natürlich ist das eine größere Entscheidung, eine wichtigere Entscheidung bei solchen Posten. Aber ich glaube, dass viele Arbeitgeber sich Sicherheit erhoffen. Ja, natürlich möchte jeder HRler eine hohe Sicherheit haben, dass eine Auswahlentscheidung gut ist. Die Frage ist aber ja, was brauche ich, um diese Sicherheit zu erlangen? Und mein Eindruck ist, dass viele da vielleicht auch in den letzten Jahren zunehmend auf Tools und Tests setzen. Ja, also da machen wir noch einen Test und dann gucken wir noch einen Psychologen drauflassen, dann machen wir das Assessment Center und dann haben wir wirklich auch schwarz auf weiß für die Personalakte alle Beweise dafür, dass ich mich ja nicht irren konnte in einem Menschen. Ja, und das finde ich übertrieben. Ich sehe aber natürlich auch auf der anderen Seite bei der Arbeit mit Jobwechslern, dass die das unfassbar nervt. Dass zum Teil auch gar keine Klarheit darüber herrscht, dass die vielleicht in ein erstes Gespräch reingehen, das habe ich auch total oft. Und dass die dann aus dem Nichts heraus einen Link zugeschickt kriegen für einen Persönlichkeitstest. Ja, wo ich denke, ja, das ist ja okay, dass das vielleicht Teil des Recruiting-Prozesses ist. Aber wenn ihr doch schon im Gespräch wart, dann sprecht doch darüber. Nach dem Motto, nicht wundern, das ist uns wichtig, bitte den Test machen, dann geht's in die nächste Runde. Dieses ganze, ich sag mal so, Vortanzen, Ja, das ist ja fast wie bei einer Castingshow. Dieses Vortanzen mit zum Teil auch, was ich echt kritisch finde, auch wirklich Abgreifen von Wissen. Ja, also vielleicht auch zwischendurch mal in einer Phase mal so ein Case ausarbeiten lassen, um zu sehen, wie denkt da jemand, wie bereitet jemand etwas auf, wie kann jemand was präsentieren, wie kann jemand auch sich präsentieren. Das ist ja wichtig in manchen Positionen. Ja, aber sowas dann vielleicht auch zwei- oder dreimal zu machen. Ich habe da so einen Fall aus einer Marketingagentur mal vor ein paar Jahren gehabt, sich offensichtlich einfach gutes externes Wissen über solche Cases abzugreifen, finde ich, das geht nicht. Und da bin ich auch der Meinung, sollte auch jeder Bewerber, jede Bewerberin irgendwann auch einen Riegel vorschieben und sagen, warum ist es wichtig, dass wir diesen Case jetzt noch machen? Was ist euer Zusatznutzen?
Das ist genau das Thema, was wir sehr oft in der ersten Staffel schon besprochen haben. Seid auf Augenhöhe. Das ist für mich genau wie das Beispiel, das Annika damals gesagt hat. Wo ist denn deine Schmerzgrenze mit dem Gehalt? Also wie interagieren wir denn zusammen? Und wenn ich für eine Stelle irgendwie einen Case vorbereiten muss, der vielleicht Stunden dauert, dann auch noch einen Persönlichkeitstest machen, dann davor tanzen und das Unternehmen sagt im schlimmsten Fall noch sowas wie, ja, am Ende können Sie bitte Ihre Fragen stellen, jetzt sind wir einfach nur dran, wäre für mich auf jeden Fall eine total Red Flag oder ein Warnsignal, weil wenn die Unternehmen dich jetzt schon so behandeln, wo hört's denn auf? Es wird ja nicht weniger, wenn du in dem Unternehmen drin bist. Aber wir sind ja HRlerinnen und mögen die Employee Journey. Vielleicht fangen wir mal vorne an bei der Stellenausschreibung. Was ist denn da dein Feedback overall? Weil natürlich denkt HR, dass wir die besten Stellenausschreibungen machen, weil sonst würden wir sie ja nicht so machen.
Ich habe ganz viele Kandidaten, Jobwechsler, die mir sagen, ich finde nicht die passenden Stellen. Also sprich, sie finden sich selbst in der Stellenausschreibung nicht wieder. Ich habe größtenteils Generalisten, Generalistinnen vor mir sitzen, die natürlich gerade in einer Jobwechselsituation auch so dieses Problem haben, einerseits vielleicht auch den Wald vor lauter Bäumen da draußen nicht zu sehen, die mir sagen, ich kann mir so vieles vorstellen, aber was ist jetzt meins? Die gleichzeitig natürlich aber auch in der Rolle als Bewerber oder Bewerberin oftmals ja einen Lebenslauf haben, der jetzt nicht so auf den ersten Blick greifbar ist, der sehr bunt ist. Ja, und das in Kombination macht gerade so diesen Jobwechselzeitpunkt für Generalisten sehr schwer. Aber gerade die kommen mit Stellenausschreibungen oder kommen auch ohne Stellenausschreibungen und sagen, wenn ich da in die großen Jobbörsen gehe, irgendwie finde ich da nichts für mich. Ja, von daher bin ich inzwischen so weit und sage immer, Spezialisten suchen Stellen, Generalisten finden Arbeitgeber. Ja, das heißt, für die ist oft der Weg sinnvoller, über Produkte, ihre eigenen Interessen, über spannende Branchen zu gehen und Arbeitgeber zu googeln und dann zu gucken, was ist da ausgeschrieben. Also die landen dann weniger auf der Stellenbörse als bei ihrem spannenden Wunscharbeitgeber und gucken da auf die Karriereseiten. Ich glaube, ein Hauptproblem der Stellenausschreibungen an sich ist, dass viele Arbeitgeber nicht konkret werden wollen. Das ist ganz oft so ein Wischiwaschi. Das fängt bei der Aufgabenbeschreibung an, dass dann Leute zu mir kommen und sagen, wen suchen die da eigentlich wirklich? Wie wird da mein Tagesgeschäft aussehen? Was wird da wirklich mein Job sein? Und das geht weiter unten über die Anforderungen. Sie haben das und das studiert ohne eine vergleichbare Ausbildung, ist in der Regel immer der erste Punkt. So, jetzt sitzt mir jemand mit Mitte 50 gegenüber, ohne Studium, hat 30, 35 Jahre super Berufserfahrung gesammelt und sitzt dann vor mir und sagt, ja, darauf kann ich mich ja nicht bewerben, weil die wollen ja ein Studium. Ja, und das geht ja so weiter mit, also im Grunde so dieses Bild der eierlegenden Wollmilchsau, auch von den Anforderungen her, sehe ich oft noch in vielen Stellenausschreibungen. Ich kann HR da verstehen nach dem Motto, wir dürfen uns auch nicht zu konkret machen, damit wir einfach eine gute Auswahl haben und eine Menge an Bewerbungen kriegen und uns da offen zeigen. Aber auf der anderen Seite dockt das halt bei ganz vielen, die zum Teil ja auch sehr, sehr genau heute nach Stellen suchen, dockt das oft nicht mehr an.
Jetzt, wo du es gesagt hast, natürlich steht da immer dieses, sie haben das und das studiert oder eine vergleichbare Ausbildung. Hat mich jemand in der letzten Zeit mal nach meinem Studium gefragt? Natürlich nicht. Könnte es sein, jetzt wo ich drüber nachdenke, dass ein Problem ist, dass HR versucht, die Anforderungen praktisch zu transkribieren in Stellenausschreibungsdeutsch und vielleicht gar nicht genau weiß, was konkret so ein Tagesablauf wäre und deswegen das nicht gut hinkriegt? Und was wäre denn deine Empfehlung? Verschiedene Stellenausschreibungen?
Weiß ich nicht, was da marketingtechnisch Sinn macht, ob man da irgendwelche AB-Tests macht. Aber ich glaube, genau das ist es. Ich glaube, dass Stellenausschreibungen, auch die haben sich natürlich schon auch gewandelt. Sie sind natürlich auch deutlich verkäuferischer heute, klingen blumiger. Ich glaube, es ist zu viel Standard, vielleicht auch zu viel Copy-Paste. Und ich sehe das hier auf der anderen Seite. Wenn ich eine Anfrage kriege von Jobwechslern, die mir sagen, ich bräuchte da mal jemanden, der meine Bewerbung mit mir optimiert, dann bin ich heute soweit und lehne es ab, mit jemandem nur an den Bewerbungsunterlagen zu arbeiten. Sondern ich finde es wichtig, für sich selbst erstmal klar zu kriegen und eine eigene Klarheit zu haben, was ist mir denn bei einem neuen Arbeitgeber wichtig? Was ist meine Erwartungshaltung? Welche Vorstellungen habe ich von einem neuen Job? Wofür möchte ich eingekauft werden? Welchen Chef, welche Chefin, welche Kultur, welche Teamarbeit wünsche ich mir? Welche Flexibilität brauche ich und wünsche ich mir? Ja, wenn ich das alles nicht weiß, kann ich hinterher als Bewerber nicht klar sein. So, und das, glaube ich, lässt sich eins zu eins übertragen auf die Unternehmensseite. Wenn ich eine Stellenausschreibung ausschreibe und nicht weiß, welche Persönlichkeit suchen wir denn da für diese Rolle? Wer passt denn vielleicht auch gut zu einem bestehenden Team oder Chef oder Chefin? Was brauchen wir für Menschen, um ihn oder sie vielleicht vor die Geschäftsführung für eine Präsentation zu schicken oder mit einem Kunden gut zu telefonieren und zu sprechen? Und ich glaube, dass das zu wenig reflektiert wird, gemeinsam mit einem Fachbereich, HR mit Fachbereich, und dass da vielleicht doch immer noch zu viel so dieses klassische, naja, wir haben da so eine Stellenbeschreibung, die liegt da seit 10 Jahren oder seit 20 Jahren auf der Stelle und in der Personalakte. Und dazu müssen wir uns jetzt mal irgendwie so ein bisschen frischer, new-workige Stellenausschreibung überlegen, damit sich überhaupt jemand bewirbt. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Warum nicht reinschreiben in eine Stelle? Wir suchen eine starke Persönlichkeit, die es schafft, irgendwie auch mal Konflikte zu klären.
Ich muss gerade an ein, ich sag mal, grauens Beispiel denken, Stellenbeschreibung. Ich habe die für unsere erste Staffel tatsächlich so ein bisschen recherchiert. Es war eine Stellenausschreibung für eine Specialist-Rolle. Und ich glaube, ausgedruckt hätte diese Stellenbeschreibung wahrscheinlich 3 DIN-A4-Seiten in Schriftgröße 11 eingenommen. Und davon waren 1,5 Seiten Tool Requirements, also mit welchen Tools muss diese Person gearbeitet haben, und das war jetzt nicht eine Stelle, jemand, der wirklich in der Produktion wichtigste Abläufe, sondern es war in einer absoluten Granularität die verschiedensten SAP-Systeme aufgelistet, wo ich mir einfach dachte, Leute, es braucht nur einmal die Entscheidung kommen, wir wechseln das SAP-System und ihr habt einfach jemand nach Skills ausgesucht, aber habt null die Attitude abgeklopft, ob diese Person auch in der Lage wäre, mit einem anderen System zu arbeiten. Ich zum Beispiel wäre total abgeschreckt davon. Siehst du sowas noch oft am Markt?
Also ist jetzt der Extremfall, den du beschreibst. Aber das ist vielleicht genau dieses Gefühl von eben vielen eher breit aufgestellten Jobwechslern, den Generalisten, die eben bei vielen Stellenausschreibungen, wo der Titel vielleicht passt, wo auch die Aufgabenbeschreibung passt für die, weil es eine breite Jobspielwiese ist, weil es viele Schnittstellenthemen gibt, aber die in dem Moment dann, wo sie die Anforderungen lesen, das Gefühl haben, ja, aber die suchen doch hier den Spezialisten. Ja, weil das dann eben so stark runtergebrochen und spezialisiert beschrieben ist, wo dann einfach die Anforderungen nicht zu der Breite und Vielfalt dieser Jobspielwiese passen. Das ist natürlich auch ein Problem. Das führt dann eben dazu, dass mir viele sagen, eigentlich hätte ich Bock auf den Job, klingt genau nach mir und dem, was ich in Zukunft machen will. Aber da unten steht ja das und das. Und das kann ich nicht. Und das bringe ich nicht mit. Muss ich da vorher noch mal eine Weiterbildung machen? Muss ich mir das noch irgendwie draufschaufeln? Ja, und das ist wirklich die blödeste Idee, auf die irgendein Generalist kommen kann. Jetzt irgendwie in der Bewerbungsphase noch schnell ein Zertifikat erlangen, damit der Job funktioniert.
Vor allem, ich kann jetzt mit Personio arbeiten, ich kann mit Bob arbeiten. Ich glaube nicht, dass HRWorks der Endgegner wird. Und wenn das in den Personalsystemen so ist, dann wird es ja sicherlich bei vielen anderen Sachen auch so sein, dass du sagst, du brauchst ein generelles Verständnis davon. Aber ich finde es auch aus Sicht der Unternehmen schon schlimm, weil, wie Annika schon sagt, was ist denn, wenn ich mal das System wechsle? Dann muss ich mein ganzes Team auswechseln. In der letzten Staffel habe ich sehr viel mit Leuten gesprochen, die außerhalb der White Collar rekrutieren. Also gerade Jobs, wo man direkt am Menschen arbeitet, wo man Menschen pflegt, wo man auch wirklich in Produktionen ist. Die Vorstellungsgespräche und Interviews waren so viel mehr auf Augenhöhe. Die waren so viel mehr auf People-Fit und Culture-Fit und gefällt dir das, was du tust? Und ich bringe dir den Rest schon bei, dass ich sehr oft gedacht habe, eigentlich müsste das Office sich auch mal nehmen, weil guck doch lieber, ist das jemand, der den richtigen Spirit reinbringt? Ist das jemand, der das Team begeistern kann? Der Lust hat, sich zu digitalisieren oder was auch immer, statt auf diesem, wir machen jetzt noch ein Reisprofil und jetzt machst du hier noch das Bewerbertraining und außerdem wollen wir noch eine Papierkorbübung von dir haben.
Ich möchte noch eine Sache ergänzen zum Thema Zertifikate. Das finde ich auch immer so spannend, wenn Menschen fragen, kann ich dann noch die Weiterbildung und dieses Zertifikat, wo ich so sage, mir kommt es überhaupt null aufs Zertifikat an, ein Tool lernt man, Punkt. Und ich finde genau sowas, Anjuli, einmal in die Runde, leicht lächelnd gefragt, du hast wahrscheinlich jetzt auch kein Bob und Personio Power User Zertifikat. Du hast einfach irgendwann mal angefangen, dich reingefuchst und hast es genutzt.
Wie, hast du kein Personio Super User Zertifikat Kurs gemacht?
Doch, ich mache im Jahr immer eine vierwöchige Weiterbildung dazu.
Also das ist ein spannender Punkt. Also jetzt das auch von euch zu hören. Also ich habe ja immer wieder auch Personaler und Personalerinnen auch bei mir im Karrierecoaching. Die sind für sich, wenn es um den eigenen Jobwechsel geht, genauso blind, sage ich mal, und brauchen Unterstützung. Und auch die sagen mir das ja alle. Aber trotzdem, irgendwie scheint der Arbeitsmarkt, irgendwie scheinen Arbeitgeber, ich weiß auch gar nicht, ob das über die Stellenausschreibung geht oder wie das quasi in die Köpfen der Bewerber kommt, dieses Gefühl von, mein Fachwissen reicht nicht mehr, ich bin da nicht mehr gut genug und bin ich gut genug von meinem Fachwissen für diese ausgeschriebene Position. Da haben die meisten und schockierenderweise auch je älter sie sind, ihr größtes Defizitdenken. Das aber immer in Kombination mit einem Erfahrungswissen von, naja, was ist denn das schon wert? Wenn mich der Mitte 50-jährige Marketingmanager fragt, wo ich mir Lebenslauf angucke und denke, boah, was für beeindruckender Lebenslauf, was für tolle Positionen, wie viel der schon gemacht hat, wie viel Verantwortung übernommen hat, und der da von mir arbeitslos im Coaching wissen will, muss ich jetzt noch den Social Media Manager bei der IHK machen? Dann sind das Momente, wo ich echt so ein bisschen denke, wie kann das sein? Wie kann dieses Gefühl entstehen? Und ich weiß es bis heute nicht genau. Ist das irgendwas Altes, was noch so in den Köpfen drin ist? Oder ist das irgendwas, was immer noch Arbeitgeber, über welchen Kanal auch immer, Bewerbern irgendwie vielleicht auch nur unterbewusst mitgeben, dass das extrem wichtig ist? Weil ich bin genauso wie ihr der Meinung, das Erfahrungswissen ist wichtig und die Persönlichkeit. Das sind die entscheidenden Dinge, die einen hohen Wert haben.
Ich habe das Gefühl, jetzt wo du sagst, dass es wirklich in diesem Bruch zwischen Ausschreibung, Kompetenz, Verstehen und Kennen und HR liegen könnte. Mein Gefühl ist, aus meiner Erfahrung, du suchst einen Engineer, ja, also irgendwer in der Softwareentwicklung, und der Recruiter, das ist vielleicht das erste Mal, dass der oder die Recruiterin das hiret, und dann kriegt man diese Vorgaben. Also das sind die Sachen, die die Leute kennen müssen, diese Must-Have-Kriterien, in dem Anspruch, dem Fachbereich Arbeit abzunehmen. Also sprich, wenn du Englisch können musst für die Position, muss ich dich gar nicht interviewen, wenn du nur Deutsch kannst. Und ich glaube, das kippt schnell. Das kippt schnell, dass da jemand sitzt mit einer Checkliste und sagt, hey, wir können sie leider nicht nehmen, weil sie haben Social-Media-Erfahrung nicht und keine Ausbildung dazu, weil die andere Person gar nicht weiß, wie relevant ist das oder nicht. Weil ich kann dir jetzt sagen, wie relevant die Personio Super-User-Zertifikat wäre. Jemand, dem ich vielleicht sage, rekrutier mal und mach eine Vorauswahl und mach über Socials Active Searching, ich glaube, das verstärkt das alles, dass man einfach sagt, wir haben so eine Masse an Optionen, wen wir anschreiben können, wir müssen es limitieren und die Generalisten fallen da durch.
Und noch eine andere These, ich könnte mir vorstellen, es gibt, finde ich, in Bewerbungsprozessen so viele Variablen, die man selber nicht kontrollieren kann. Sich Fachwissen anzueignen und dieses dann eben zertifiziert zu haben, ich glaube, dass es ganz vielen Menschen auch so eine Art Scheinsicherheit vermittelt und zu sagen, jetzt habe ich das Gefühl, ich nehme das Thema in die Hand und versuche nochmal an den Variablen, die ich vermeintlich kontrollieren kann, eben zu schrauben.
Glaube ich auch, dass viele dann auch denken, wenn ich jetzt hier die Zertifikate noch mitschicke, dann habe ich eine größere Chance, weil das Unternehmen sieht ja, dass ich mich jetzt hier gerade frisch weitergebildet habe. Also um es ganz klar zu sagen, ich bin natürlich kein Weiterbildungsgegner. Lebenslanges Lernen, Weiterbildung machen ist super. Macht das, das hat natürlich auch einen hohen Wert. Ja, aber um als Jobwechsler und Bewerber, Bewerberin an eine neue Position zu kommen in dem Prozess, kommt es selten jetzt noch auf diese eine Weiterbildung an, sondern eben vielmehr auf die eigene Haltung, die eigene Persönlichkeit und natürlich ganz viel das Erfahrungswissen.
Das heißt, ich würde einmal HR ungeschminkt ganz konkrete Tipps geben für die Stellenausschreibung. Deine Erfahrung ist, die Arbeitgeber wollen nicht konkret genug werden. Es gibt entweder zu detaillierte Spezialistenanforderungen. Die Generalisten werden ein bisschen vergessen bzw. finden sich nicht wieder. Wenn man die ansprechen will, sollte man wahrscheinlich eher beschreiben, was ist dein Arbeitsumfeld, wie passt du hier rein? Und auch immer der Tipp von uns, versuch doch einfach mal ein bisschen weg von der Masse zu kommen. Also es muss doch nicht immer der Einheitsbrei sein. Habe ich was vergessen? Wenn nicht, würde ich sagen, wir gehen mal weiter zum Bewerbungsgespräch.
Vielleicht als Abrundung noch, denkt über die Reihenfolge der Unterpunkte in Anforderungen nach. Das Fachwissen-Thema steht immer oben als erstes, meistens. Das ist ja was, was Bewerber gelernt haben. Ich soll die Anforderungen der Reihe nach von oben, oben stehen die wichtigsten. Und das ist ja auch gut, wenn das so ist. Aber ich finde es wichtig, sich Gedanken zu machen, ist es wirklich wichtig, was da oben steht?
Wenn jetzt die erste Hürde genommen ist und man ist eingeladen, die Stellenausschreibung hat angesprochen, wie ist denn die Resonanz von deinen Coaches zum Thema Bewerbungsgespräch? Alle, keine Biasse, alle komplett perfekt ausgebildet?
Wirklich, ich erlebe da alles. Ich erlebe von unsäglichen Geschichten, ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt hier erzählen will, weil es einfach nur Bashing wäre, auch wenn ich keine Arbeitgeber nenne. Ich erlebe natürlich gerade so im ganzen Bereich irgendwie öffentlicher Dienst, ne, wo einfach ja auch klar ist, wie viele Menschen da irgendwie auch teilnehmen müssen an so einem Gespräch. Und das gleicht halt manchmal schon oft mehr dem Verhör mit zum Teil auch 12 Personen mir da gegenüber oder den Kandidaten gegenüber. Doch,
das, ich kann es bestätigen von einer Freundin, die im öffentlichen Dienst arbeitet, mit der ich lange gesprochen habe, ob sie bereit wäre, bei uns in den Podcast zu kommen, nämlich in Staffel 1. Und sie sagte nur, Annika, nein, ich würde meinem jetzigen Arbeitgeber extrem in den Rücken fallen. Ich halte die Art und Weise der Interviewführung für schwierig und grundsätzlich falsch. Und sie sprach von normalen Interviewszenarien mit 8 Personen und Kolleginnen in ihrem Umfeld, die sich dann darüber aufregen, wenn Bewerbende Fragen stellen. Also 8 Menschen wie in so einer Mauer vor einer bewerbenden Person. Ich finde es total krass.
Genau, Bewerbungsgespräch im großen Sitzungssaal des Rathauses oder wo auch immer, oder der Behörde. Ein Klient erzählte mir, er ist dann abgeholt worden von der Personalerin und die sagte zu ihm auf dem Weg, wundern Sie sich nicht, dass da gleich noch mehr Kollegen und Kolleginnen sitzen. Ich führe mit Ihnen das Gespräch, die anderen schauen nur zu. Daraufhin ist mein Blogbeitrag entstanden, es gibt keine Zuschauer im Vorstellungsgespräch. Weil ich finde, das kann ja ein Arbeitgeber so entscheiden. Glaube ich, ist keine kluge Entscheidung, wenn ich 8 Leute da hinsetze und nur einer spricht. Aber ich finde, auf Bewerberseite kann ich sowas zur Kenntnis nehmen. Ich kann aber trotzdem, und das wäre mein Tipp dann quasi hier an die Bewerber auch immer, ich kann aber trotzdem alle einbeziehen. Wenn es mich interessiert, was vielleicht eine Gleichstellungsbeauftragte von der Kultur im Unternehmen hält, dann kann ich die fragen. Ja, und so dieses, nur wir führen das Gespräch und die anderen schauen zu, ich finde, das geht einfach auch nicht mehr. Das sehe ich halt oft so in diesem ganzen Bereich öffentlicher Dienst, manchmal auch so ein bisschen sehr, sehr großkonzernig. Was ich super finde zum Beispiel, wenn sich Arbeitgeber entscheiden, vielleicht auch mal Mitarbeiter aus dem Team mit ins Gespräch reinzunehmen. Das ist für mich aber eine andere Situation als mit 8 Zuschauern.
Da wäre auch mein Tipp an euch als Personalverantwortliche oder als Recruiting-managende Person. Der Fachbereich ist kein Experte im Recruiting. Der Fachbereich versucht, sich möglichst breit abzusichern oder die Behörde, um möglichst viele Leute mit reinzunehmen. Das machen die ja nicht aus Bösartigkeit. Aber da ist eure Aufgabe aus personaler Sicht zu sagen, was bedeutet das für den Bewerbenden? Bitte stellt euch nur einmal vor, wie es ist, 8 Leuten gegenüber zu sitzen und was erklären zu müssen. Das ist ganz klar Aufgabe von HR. Da sich vor den Kandidaten zu stellen und zu sagen, dann machen wir 2 Gespräche oder dann teilen wir das oder jeder kriegt was zu sagen. Aber da müsst ihr dazwischen gehen und nicht einfach der Spielball des Fachbereichs sein und sagen, ja, die wollten aber die 8 Leute dabei haben.
Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen, den Fachbereich auch entsprechend challengen. Also einfach mal die Frage stellen und sagen, was erhofft ihr euch aus der Situation, wenn ihr 8 Personen dorthin schickt? Wenn man Fachbereichen sagt, mach das doch nicht so, kriegst du ganz oft Reaktanz zurück. Wenn man sie fragt und sie sich dann selber die Antwort geben und sagen, okay, stimmt, bringt mir eigentlich gar nichts außer ganz viel Zeit in meinem Department, die dann draufgegangen ist, kommt man da manchmal so ein bisschen besser weg und kriegt den Fachbereich nochmal einfacher überzeugt.
Und du stellst dich wieder als kompetent dar. Was ich immer mir überlegen würde, sowohl aus bewerbenden Perspektive als auch wieder als Kulturhüterin, A, sendet das eine Message in eure Kultur und das sagt auch was über eure Kultur aus. Das sagt auch was darüber aus, wie mit Ressourcen und eurer individuellen Zeit umgegangen wird. Wenn ihr als Zuschauerin in einem Gespräch sitzt, die Arbeit bleibt ja nicht liegen, die ihr habt. Und das ist wieder was, da würde ich mir überlegen, möchte ich A, so eine Kultur haben und B, möchte ich in so einer Kultur arbeiten? Also nehmt auch diese Vorstellungsgespräche als Spiegel eurer Kultur und welche Message sendet ihr an die Bewerbenden? Und wenn ihr eigentlich ein Unternehmen seid, das sehr zeitkritisch ist, das immer Sachen schnell haben will, das sehr dynamisch ist, passt das wirklich zusammen?
Genau. Ich sehe halt bei auch meinen ganzen Bewerbungstipps, dass die sich in der Regel 1:1 auf die Unternehmensseite übertragen lassen. Was du jetzt gerade sagst, gerichtet an die HRler, ist ja genau das, was ich auch den Bewerbenden sage. Geht nicht nur rein, um euch da ins beste Licht zu rücken und perfekt irgendwie Fragen zu beantworten, sondern achtet darauf, wie geben sich die Menschen euch gegenüber? Ja, wie verhalten die sich? Ist da vielleicht eine Führungskraft, ein Chef, der einer Personalerin irgendwie sich über sie stellt? Ja, oder offensichtlich ist, dass die irgendwie nicht gut miteinander umgehen können. Das finde ich so wichtig. Da achten ganz viele nicht drauf. So dieses Zwischenmenschliche, wie verhalten sich die Menschen mir gegenüber? Weil sie so sehr in dieser Bewerberrolle und in dem Prozessdenken drin sind. Ich muss hier funktionieren.
Gibt es noch was, was dir häufig gespiegelt wird, wo du sagst, liebes HR, ist das wirklich so gewollt?
Ja, also ich erlebe schon noch ganz viel Standards auch. Ihr glaubt es vielleicht nicht, aber diese Frage, was sind denn ihre drei größten Schwächen, die wird halt immer und immer wieder noch gestellt. Ja, ich finde das gut, dass ein Arbeitgeber was erfahren will und vielleicht auch erfahren will, worin ist vielleicht auch ein Bewerber nicht so fit oder was raubt vielleicht auch einem Menschen Kraft als Schwäche. Aber solche wirklich derbe ausgelutschten Fragen, die einfach ja auch Bewerber nicht mehr hören können, ja, und da einfach sofort die Warnlampe angeht und auswendig runtergelabert, so dieses, ja, ich bin halt perfektionistisch und ungeduldig, dann kommt, da erfährt kein Mensch was. Und dieses ganze Standardding, der Einstieg immer gleich, ja, erzählen Sie doch mal was von sich. Führen Sie uns doch mal durch Ihren Lebenslauf durch. Ja, auch das hassen Bewerber. Die haben da ihr Ding vorbereitet, manche lernen es wirklich auswendig und labern es runter, was ich ganz schlimm finde, was eigentlich auch aus HRler Sicht da ganz schlimm sein muss, so einen Menschen in den ersten Minuten kennenzulernen. Auch da ist mein Impuls aus der Bewerbersicht, schafft doch eine entspanntere Gesprächsatmosphäre, einen entspannten Einstieg, ohne diese sehr abgelutschten Standardfragen, die einfach auch nur zu Standardantworten führen können, weil sie Bewerber heute kennen. Wer sich den Lebenslauf vorher anguckt, der muss nicht erstmal 15 Minuten lang durch den Lebenslauf durchgeführt werden. Jeder Bewerber denkt sich, was soll das denn? Was wollen die von mir wissen?
Ja, ist ganz einfach. Hat man sich halt nicht vorher angeguckt, weil keine Zeit gehabt.
Ja, bitter.
Ich selber freue mich zum Beispiel immer total am Anfang des Gesprächs nochmal 5 Minuten durch den CV geführt zu werden. Aber ich frage immer bewusst nach dem, was nicht auf dem Papier steht. Also, dass ich sage, ich sehe deine Station, ich sehe, was du dort getan hast, ich bin vorbereitet, aber jetzt gib mir doch mal bitte das Warum. Was hat dich quasi in welche Station eben geleitet? Was waren deine Gedanken, die dich in jeweilige Position gebracht haben? Mir hat irgendwann ein Hiring Manager vor einiger Zeit mal gesagt, dass ihm das richtig den Hintern gerettet hat, das so zu machen, weil er immer dachte, wenn er fragt, bitte führt mich durch den CV durch, dass die andere Seite dann merkt, wenn er keine Zeit hatte, den CV vorher anzuschauen.
Aber vielleicht ist das schon das erste Thema. Ich finde das alles richtig, was du sagst und das ist auch eine gute Lösung. Aber jetzt, wo du sagst, lass uns bitte die Sachen auf Augenhöhe machen. Und wenn ich jemanden dazu bringe, dass er einen Case vorbereitet, dass er sich mitten in der Arbeitszeit freinimmt für mich, vielleicht ist es dann einfach ein Zeichen des Respekts, sich den blöden CV vorher anzuschauen. Das ist für mich so ein klares Signaling, zu sehen, wie wertschätzend du da wahrgenommen wirst. Und wenn jemand sagt, ich erwarte, dass du anfängst bei mir zu arbeiten, ich mache einen super komplizierten Prozess und dann nicht mal eine Viertelstunde vorher Zeit hatte, wie wird denn das Arbeitsverhältnis weitergehen?
Das ist einfach unprofessionell. Da macht jemand seinen Job schlecht. Wie würde derjenige reagieren, wenn ich als Bewerber sagen würde, ja, und informiert über das Unternehmen und über dich hier mir gegenüber und keine Ahnung, was ihr so macht, ich bin mal vorbeigekommen, dann wäre ich raus.
Bernd, du hattest eben gesagt, dass es noch ganz viele Standards gibt und dass es die Leute langweilt oder nervt. gibt es nicht doch auch Leute, die eigentlich sagen, wir würden uns wünschen, dass es nicht alles nach diesem New Work ist, dass es nicht alles so People und Culture ist, sondern ich möchte hier arbeiten und ich habe auch gar keine Lust auf diese super enge Beziehung und eigentlich würde ich total gerne ein Standardvorstellungsgespräch haben und hier einfach meine 8 Stunden sitzen? Oder ist das einfach so ein klassisches Klischeebild, das ich gerade habe, was gar nicht so ist?
Sowohl als auch. Also ja, so den ganzen Schnickschnack drumherum. Was können wir dir alles bieten? Das Jobfahrrad und das Fitnesscenter-Abo und Getränkefreihaus. Da sagen mir schon viele auch aus den Stellenausschreibungen heraus, du, mein Getränk bringe ich mir auch gerne mal selbst mit zur Arbeit. Ich will einfach ein gutes Team haben. Ich will glücklich sein, will happy sein, will einen guten Job machen können, möchte entwickelt werden, will einfach abends zufrieden nach Hause gehen können und mich am nächsten Morgen wieder auf den Job freuen können. Ja, und das macht nicht die Wasserflatrate aus. Ich hoffe mal, dass das inzwischen aber auch bei vielen Arbeitgebern angekommen ist. Zum Thema Standardgespräch bin ich halt so ein bisschen zwiegespalten immer. Also ich sehe halt, es resultieren gute Arbeitsverträge oder es kommt zu einem Arbeitsvertrag und einer Zusage auf beiden Seiten und im besten Falle hinterher auch noch zu einer guten Zusammenarbeit, wenn es vorher ein gutes Gespräch war. Und jetzt ist natürlich gutes Gespräch dehnbar. Ich verstehe das, dass viele Arbeitgeber sagen, wir brauchen unsere Standards, wir müssen bestimmte Fragen abklären, wir möchten auch sicherstellen, dass einfach alle Bewerbungsgespräche, vielleicht auch von verschiedenen Mitarbeitenden durchgeführt, einfach den gleichen Standards genügen und wir gleiche Fragen stellen. Ja, das führt natürlich dazu, dass da manchmal einfach wirklich Listen abgefragt werden, die dann zum Teil auch in die Gespräche mitgebracht werden, was natürlich für Bewerber auch ganz gruselig ist. Das schließt sich aber doch nicht aus, zu sagen, wir wollen hier bestimmte Standards hochhalten im Recruiting-Prozess, damit es vergleichbar und gerecht ist für alle, aber trotzdem ein gutes Gespräch führen.
Du hast es schon gesagt, ich wollte gerade auch wieder die Lanze brechen für die Interviewpartner. Natürlich sagt man, habt standardisierte Kriterien, die ihr abfragt, damit du eben die Bias vermeidest, damit du nicht nach Bauchgefühl heierst. Aber genau da ist ja auch das Problem, ne? Also wie viel kann ich in einem Interview abfragen? Sonst noch Tipps, Tricks aus dem Bewerbungsgespräch? Also wir haben jetzt gesagt, versetzt euch in die Position der Kandidatinnen. Bringt es wirklich was, dass da 8 Leute sitzen und wem bringt es was? Ne? Das würde ich mich immer fragen bei allen Interaktionen mit Kandidaten. Mache ich das jetzt für mich oder für die? Ein bisschen von den Standards weg.
Für mich ist es im Grunde ja auch wieder das Übertragen meiner Tipps auf der Bewerberseite, auf die HR-Seite. Also im Grunde, was braucht ihr als Arbeitgeber und auch Kollegen, potenzielle Kollegen, um am Ende von so einem Prozess einen Menschen wirklich gut kennengelernt zu haben und eine möglichst sichere Entscheidung zu treffen? Es geht nicht darum, irgendwelche Dinge abzuhaken. Kann er, hat er erfüllt oder sie oder nicht? Sondern wird er oder sie einfach ein guter Kollege, eine gute Kollegin sein, die zu uns passt und die Anforderungen mitbringt, die wir an diese Position haben? Und das ist für mich das Zentrale. Und auch da wieder die Persönlichkeit und damit auch den Menschen kennenzulernen. Und ich lerne keinen Menschen kennen mit Standardfragen. Das finde ich das Entscheidende. Ich habe oft ja Personaler, Personalerinnen auch bei mir im Coaching. Und wenn die für sich selbst in dem Recruiting-Prozess drin sind, die schlagen zum Teil die Hände über dem Kopf zusammen.
Es wird durch unsere komplette erste Staffel und jetzt auch wieder in dieser Folge, finde ich, nochmal so schön hervorgehoben, Augenhöhe, Empathie, setzt euch in die Lage eures Gegenübers hinein. Sei es im Bewerbungsprozess, sei es im Relocation-Prozess.
Ja, oder sogar noch einen Schritt weiter. Wie würde euer Chef oder eure Chefin reagieren, wenn sie diesen Prozess machen würde? Also würdet ihr eure Vorgesetzten oder euer Management diesen Prozess durchlaufen lassen und immer noch da stehen und sagen, das war ein guter Prozess? Aber Bernd, du hast es schon zweimal angedeutet und du hast es ja auch geprägt, diesen Begriff des Blind Signing. Was bedeutet das denn konkret und was können wir tun, damit es nicht passiert?
Also ich habe es beschrieben mit, sag ich mal, dem Umstand, dass entweder Jobwechsler oder Arbeitgeber zu schnell oder auf der Basis von zu oberflächlichen, ungenügenden Informationen einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Ich sehe das natürlich nur auf der Bewerberseite. Aber wenn mir da jemand erzählt, naja, wir haben eine halbe Stunde Zoom-Gespräch geführt, danach haben die mir einen Arbeitsvertrag geschickt und das war jetzt nicht der Sachbearbeitungsposten. Also selbst dafür finde ich es schon fast fahrlässig. Dann darf ich mich nicht wundern, dass es hinterher nicht passt. Ja, und das ist eben, hatte ich am Anfang schon mal gesagt, so diese wirklich sehr auffällige Häufung, gerade jetzt auch nach Corona. Natürlich ist es schön, dass viele Erstgespräche heute online stattfinden. Erspart Reisekosten, Reisezeit für beide Seiten. Ich kann sehr schnell einen ersten Eindruck bekommen und entscheiden, ob wir uns persönlich sehen. Aber ich glaube, dass Recruiting-Prozesse manchmal vielleicht auch ein bisschen zu niedrigschwellig geworden sind und zu kurz geworden sind damit. Ja, so dieses One-Click-Bewerbung, ich kann mich mal eben irgendwie aus LinkedIn heraus auf eine Stelle bewerben, muss mir keine großen Gedanken machen. Ein Klick und die Bewerbung ist raus. Und anschreiben liest ja eh keiner mehr und braucht auch keiner mehr. Ja, da bin ich ja auch nochmal ganz anderer Meinung, wie ihr vielleicht wisst. Aber das ist ein anderes Thema. Und ich glaube, so, da ist so ein bisschen dieses sehr niedrigschwellige, sehr schnelle, ach, wir müssen es dem Bewerber möglichst gleich machen, mit uns in Verbindung zu kommen. Plus, dass einfach Arbeitgeber sich vielleicht auch nicht mehr trauen, in Bewerbungsgesprächen kritische Fragen zu stellen, genauer hinzugucken, weil sie vielleicht denken, ja, wenn wir jetzt zu kritisch sind, dann springt er ab oder sie. Das führt dazu, dass einfach oft eben keine wirklich sehr, sehr tiefen Gespräche mehr geführt werden, dass sich Menschen nicht mehr richtig kennenlernen. Und am Ende beide sagen, ja, dann unterschreiben wir hier halt, der Bewerber ist froh, dass er einen Arbeitsvertrag angeboten kriegt und erstmal aus dieser blöden Bewerbungsphase raus ist. Und der Arbeitgeber sagt, naja, wir haben ja die Probezeit, gucken wir mal. Mir ist letztens wieder irgendwo eine Kostenrechnung auf LinkedIn, glaube ich, untergekommen, wo jemand aufgemacht hat, was kostet das, wenn jemand in der Probezeit wieder rausgeht? Unfassbare Summe für einen Arbeitgeber. Ganz zu schweigen von dem, was da auch kulturell passiert und im Team passiert. Das habe ich mit diesem Begriff Blindsigning beschrieben. Ich sehe das auf der Bewerberseite. Extrem hohe Anzahl von Probezeitkündigungen oder Leuten, die einfach sehr schnell wieder raus sind. Zum Teil nach einem Tag schon merken, das war eine Fehlentscheidung. Ich glaube, das ist eine Sache auf beiden Seiten, wo sich wie auf jedem Markt beide Seiten gerade nicht so richtig gut treffen und vielleicht auch zu oft dann eben so diese Fehlentscheidung treffen von wir unterschreiben jetzt einen Arbeitsvertrag, aber vielleicht doch besser nochmal eine Runde mehr gedreht hätten.
Ich denke immer, diese One-Click-Bewerbungen sind sehr, sehr gut für Leute, die sprachlich nicht ganz so versiert sind wie andere Leute, aber trotzdem fachlich was können. Und das finde ich eigentlich gut, auch das ganze Thema Bewerbungskosten. Also ich muss dann zu dir fahren, ich muss mit den Reisekosten in Vorleistung gehen, ich muss mir einen Anzug kaufen oder zumindest irgendwas Schickeres. Und da finde ich es ganz, ganz toll, dass wir durch die Remote-Kultur die Möglichkeit haben, dass ich eben nicht gleich in einem Anzug bis nach München fahren muss. Ich denke auch, dass viel von diesem Blind-Signing ist, weil die Gespräche nicht mehr gut sind. Ich weiß aber nicht, ob sich das verändern würde, wenn wir uns gegenüber sitzen. Oder wenn wir jetzt die 15. Runde drehen, was ja oft gemacht wird. Also ich habe schon 15 Mal gefühlt die gleiche Frage in dem gleichen Bewerbungsprozess einer anderen Person beantwortet. Ich verstehe aber, dass natürlich, wenn ich meine Miete bezahlen muss, ich schnell so einen Arbeitsvertrag unterschreibe. Also ich stimme dem Phänomen zu, aber ich habe keine Lösung, weil ich es schon verständlich finde.
Ja, verstehe ich auch. Natürlich habe ich auch die Fälle im Coaching, wo jemand sagt, ich muss jetzt aber dringend einen neuen Job haben. Aber auch da ist im Grunde ja dann schon auch die Rechnung, ist es gerade wichtiger, jetzt dringend einen Job anzunehmen, vielleicht auch mit schlechtem Bauchgefühl anzunehmen? Oder gibt es doch eine Möglichkeit, weiterzusuchen und auch da wieder vielleicht die nächsten 2-3 Monate zu überbrücken? Kann sein, dass da jetzt auch da draußen ganz viele zuhören und sagen, der Bernd da ist, es ist ja alles irgendwie Luxusproblem und wer kann sich das denn leisten? Das ist natürlich eine persönliche Entscheidung. Aber ich sehe halt auch bei meiner Arbeit so dieses Thema Selbstschutz als Bewerber, als Bewerberin. Also wirklich auch alle Fragen zu stellen, genau hinzugucken, mir das wirklich gut zu überlegen, ob ich da unterschreibe oder nicht, finde ich in der Vorbereitung zunehmend wichtiger, genau aus dem Grund.
Und jetzt, wo du sagst, auch nochmal zu dem Kulturthema. Ich fand es immer ganz, ganz sympathisch, wenn Unternehmen einfach auch mal gesagt haben, wo es nicht läuft. Also warum sie mich einstellen. Wir wissen das doch alle. Wir wissen doch, dass nicht überall alles läuft und dass es immer Bereiche gibt, wo man sagt, eigentlich müssten wir da nochmal reingucken. Im Zweifel im HR immer der Freelance-Prozess mit der Finance. Das würde ja schon helfen gegen die Gefahr des Blind Signings, wenn wir einfach sehr offen sagen, das sind die Baustellen, weiß ich nicht, Kultur ist manchmal noch ein bisschen knirschig, weil wir wachsen noch zusammen oder was auch immer. Würde aber natürlich dann im Gegenschluss auch wieder sein, es wäre ja auch angenehm, wenn die Bewerber sagen, hey, da bin ich gut und da bin ich nicht so gut. Ich brauche jemanden im Team, der sehr gewissenhaft ist, weil ich bin eher der Stratege und mache die großen Pläne. Das könnte ja vielleicht unser Plädoyer sein für ein bisschen mehr Ehrlichkeit, weil nobody is perfect, weder das Unternehmen noch die Bewerbenden.
Ihr wisst, weil er meine Einstellung kennt, mein Motto, Bewerber zeigt Kante kennt, Ich glaube, wer bei mir aus dem Coaching rausgeht, geht da sehr klar und mit sehr viel Ehrlichkeit auch in den Bewerbungsprozess rein und spricht auch über Dinge, die halt nicht im Lebenslauf stehen, aber die wichtig sind, um so eine Entscheidung auch zu treffen und sich auch wirklich greifbar zu machen. Und im Zweifel auch ehrlich zu sagen, ich brauche eine Führungskraft, die mir ganz viel Freiheiten lässt und mich gestalten lässt. Hältst du das aus, lieber Chef, mich als Macher oder Macherin? Und auch das lässt sich natürlich wieder eins zu eins übertragen. Ja, und auch da, glaube ich, ist noch zu viel Unehrlichkeit, falsches Spiel, sind die falschen Begriffe. Aber ich glaube, dass viele Arbeitgeber da auch nicht klar sind. Vielleicht auch wieder, weil sie es nicht wissen, weil sie es vorher nicht reflektiert haben. Auch das ist ganz oft so ein Fall, dass Klienten ein Jobangebot angenommen haben und irgendwie in der Zwischenzeit bis zum Jobantritt, bis zum ersten Tag, hat sich irgendwas im Unternehmen so grundlegend verändert, dass die am ersten Tag sagen, nee, also so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Das war auch so nicht besprochen. Entschuldigung, da ist die Kacke am Dampfen. Und wenn ich sowas weiß in einem Prozess, warum spreche ich es da nicht an?
Ich finde es einfach total spannend, so viel über die Perspektive Bewerbender zu sprechen. Also wie viel Licht und wie viel Schatten da noch so am Markt unterwegs ist.
Wir hatten jetzt schon über Blind Signing gesprochen. Gibt es noch irgendwas, Bernd, wo du sagst, das sind die Themen, die beim Arbeitsvertrag klassischerweise aufkommen? Für mich ist immer eins der großen Themen, aber das predige ich jetzt auch wirklich seit der ersten Folge. Der Arbeitsvertrag ist das Erste, was die Kandidaten und Kandidatinnen von euch schriftlich im Normalfall sehen oder rechtlich relevant schriftlich. Und ich erlebe es so oft, dass hier eine Diskrepanz ist zwischen We are a family und hier ist ein monster, fester, regulierter Arbeitsvertrag.
Ja, ich verstehe, dass viele Dinge geregelt sein sollen. Gibt natürlich auch jedem Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin auch ganz viel Sicherheit. Mein Punkt ist auch da wieder oft so eine fehlende Klarheit, dass Dinge in den Gesprächen besprochen werden, die vielleicht dann nachher in dem Arbeitsvertrag gar nicht mehr auftauchen. Dass Dinge in den Gesprächen nicht besprochen werden, aber auf einmal im Arbeitsvertrag feststehen. Also das Gehaltsthema ist so ein spannendes Ding. Vielleicht wird irgendwie in der Bewerbermanagementmaske dann irgendwie das Zielgehalt abgefragt. Über drei Gesprächsrunden wird kein Wort über Gehalt verloren. Bewerber trauen sich auch nichts anzusprechen. Und dann kommt der Arbeitgeber mit dem Arbeitsvertrag um die Ecke, wo halt ein Gehalt eingesetzt ist. Das sind so Dinge, wo ich einfach denke, wieso sprecht ihr über solche sehr, sehr zentralen, auch vertraglichen Sachen nicht vorher auch erstmal persönlich? Ein Arbeitsvertrag darf niemals eine Überraschung sein.
Das finde ich ein sehr schöner Satz. Ein Arbeitsvertrag darf keine Überraschung sein. Das finde ich wirklich richtig, richtig gut als Credo für die Operations.
Und wann spricht man übers Gehalt? Und ich bin wirklich der Meinung, eine erste Range, wirklich die Range von wo bis, wäre die Gehaltsvorstellung und auch Gehaltserwartung und da nicht Schmerzgrenze. Und dann spricht man gemeinsam einmal darüber, ist die Stelle im Rahmen dieser Erwartungshaltung der Person budgetiert oder eben nicht? Und ich finde, wenn das zu weit auseinander geht, dann müssen beide Seiten auch fair sein und sagen, okay, dann brauchen wir gar nicht in die erste Runde zu starten.
Ja, dann passt die Stelle aber auch nicht. Wenn eine Stelle mit 35.000 Euro budgetiert ist und ich möchte aber 60.000 Euro haben, dann werde ich mich in der Stelle vermutlich totlangweilen und den Bohrort langen. Das Thema Gehalt ist total spannend. In den überwiegend meisten Stellenausschreibungen steht, bewerben sich unter angabliche Gehaltsvorstellung. Das ist der Punkt, da diskutieren wir zum Teil ewig lange drüber. Ich persönlich bin der Meinung, die Bewerbung ist der viel zu frühe Zeitpunkt als Jobwechsler, um über Geld zu sprechen. Gerade wenn Stellenausschreibungen so schwammig formuliert sind, dass ich gar nicht genau weiß, wo hänge ich da überhaupt auf in der Organisation? Was ist jetzt genau mein Verantwortungsbereich? Ach, ich werde hier als Führungskraft geholt, offenbar, weil da oben ein Head-Off steht, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie groß die Führungsspanne ist. Das sind ja alles Dinge, die beeinflussen doch mein Gehalt und meine Gehaltsvorstellung auch. Da würde ich mir von Arbeitgebern wünschen, entweder, wie das in manchen Ländern ja auch der Fall ist, da einfach offen mit einem Budget, mit einer Gehaltsrange rauszugehen, schon über eine Stellenausschreibung, oder aber wirklich zu sagen, wir treffen uns so und sprechen und dann vielleicht auch in dem Moment, wo klar ist, was es für ein Verantwortungsbereich ist, was wirklich die Jobspielwiese ist, dann zu sagen, wir sprechen im Gespräch übers Gehalt. Aber diese Hürde von, ich muss mit meiner Bewerbung jetzt schon eine Gehaltsvorstellung abgeben, das ist tatsächlich die allergrößte Hürde für die meisten Bewerber und Bewerberinnen.
Und es ist wieder nicht auf Augenhöhe.
Genau.
Ich erwarte von dir, dass du den Anker setzt, dass du dich nackt machst vorher. auch da wieder, es ist doch viel intimer und persönlicher, meine Gehaltsvorstellung mit dir zu teilen, statt dass du mir dein Budget gibst.
Ich denke auch, wenn ich eine Stelle ausschreibe, dann hängt das Preisschild an der Stelle. Wenn ich in den Klamottenladen gehe und mir gefällt ein Pulli, dann gehe ich auch nicht zur Verkäuferin oder die Verkäuferin fragt mich, was haben Sie sich denn vorgestellt für den Pulli? So läuft das doch nicht.
Es freut mich so sehr zu sehen, dass das, was wir immer predigen, worauf HR achten soll und wie HR sichtbar werden kann und wie HR wertschöpfend arbeiten kann, dass es genau die Sachen sind, die du sagst, die die Bewerbenden kritisieren, zu Recht ja auch.
Ich verstehe halt beide Seiten. Ich verstehe natürlich auch die Arbeitgeberseite, die sagt, naja, damit kriegen wir auch schon mal ein gutes Auswahlkriterium. Ja, natürlich ist das ein sehr einfaches, hartes Auswahlkriterium, nach Gehaltsvorstellung auszuwählen. Aber ich glaube, dass sich gerade auch heute damit Arbeitgeber keinen Gefallen tun.
Ich glaube, das ist total fair, wenn es zur Kultur passt. Wenn ich sage, ich habe hier ein Sales-Unternehmen, wo ich sehr hart nach messbarer Leistung bezahle. Das ist ein Grundgehalt, das gibt's drauf. Dann kann ich das auch so kommunizieren. Ich finde eben schwierig, wenn man auf der einen Seite sehr dieses, wir machen das zusammen und es ist alles dynamisch und ne, wir wollen keine Söldner, sondern wir wollen Leute, die die Extrameile gehen. Wir wollen Leute, die committed sind. Aber ich zahle dir das Mindeste, was ich dir zahlen muss. Das ist für mich wieder dieses Thema. Dann sei halt jemand, der sehr genau abrechnen kann, wo man sagt, so viele Päckchen gepackt, so viel Geld. Aber macht es konsistent. Und außerdem, das ist für mich auch immer das Thema, wie viel bringt es, in einem Vorstellungsgespräch zu lügen? Spätestens nach 3 Wochen haben wir alle gemerkt, wie die Stimmung in Wirklichkeit ist oder wie die Kultur in Wirklichkeit ist.
Ich finde noch einen ganz wichtigen Punkt, über Ghosting zu sprechen. Kandidaten, Bewerber, Bewerberinnen, die schicken mir eine Excel-Tabelle, fein säuberlich aufgeführt mit, ich hatte neulich den Fall mit 300 Bewerbungen. Ich habe mir den Spaß gemacht, das ausgewertet. Von diesen 300 waren ungefähr 50% komplett ohne Antwort geblieben. Weder Absage noch Gespräch.
50%?
Ja.
Und das in Zeiten von automatisierten Nachrichten, dass man noch nicht mal sich die Mühe macht, automatisierte Antwort-Mails durch den Prozess zu...
Genau, da kommt eine Eingangsbestätigung. Ne? Vielen Dank, was auch immer, bla bla bla. Aber dann hören die Kandidaten nie wieder was. Und das finde ich, wo wir wieder beim Thema Augenhöhe sind, das ist null wertschätzend. Ich würde mir so ein Unternehmen auf eine Blacklist setzen und da bewerbe ich mich nie wieder. Was spricht dagegen, gerade mit Automatisierung im Prozess, Annika, wie du sagst, wenn ich doch vielleicht spätestens zu dem Zeitpunkt, wo ein anderer Kandidat einen Arbeitsvertrag unterschreibt, allen anderen, die noch keine Antwort von mir bekommen haben, einmal abzusagen. Das kann ja dann von mir aus auch die, Entschuldigung, beschissene Standardabsage sein mit Textbausteinen, die auch keiner mehr sehen will. Aber ich finde so gar keine Antwort darauf, dass sich ein Mensch für ein Unternehmen interessiert, da gerne arbeiten möchte, ganz viel Zeit vielleicht auch in seine Unterlagen gesteckt hat, sich echt Gedanken gemacht hat, schicke ich da was hin oder nicht, und dann nie wieder was hört. Das geht heute nicht mehr.
Ja, das ist ein bisschen wie nicht Schluss machen. Ist für mich auch wieder ein Augenhöhenthema. Es ist genauso, wenn Mitarbeitende kündigen. Dann werden die auf einmal geghostet, dann können die Chefs nicht mehr nett mit jemandem reden. Dann läuft man ewig seinem Arbeitszeugnis hinterher und der Arbeitsbescheinigung. Und es ist gerade bei den Absagen so, so kurz gedacht. Weil jeder Mensch redet, ich merke mehr. Also gerade die Unternehmen, wo ich viel investiert habe und mehr als eine halbe Stunde Zoom-Call, wenn die dir nicht absagen, gerade wenn du da irgendwie einen Case hingeschickt hast und dann noch kurz mit dem Geschäftsführer geredet hast und ach, der Marketingmensch wollte dich auch noch kennenlernen und kannst du vielleicht noch mal ins Team kommen, und wenn dann keine Absagen kommen oder eben auch die Standardabsagen. Also in solchen Fällen finde ich auch Standardabsagen so frech. Das sind auch meist nicht die Unternehmen, die sonst eine ganz tolle Kultur haben.
Ja, ich finde gerade nochmal den Unterschied, habe ich ein Gespräch geführt oder nicht, haben wir es persönlich kennengelernt. Das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Aspekt. Also ich finde, eine Absage muss es mindestens immer geben. Ich erweitere noch. Eigentlich sollte jeder Bewerber, jede Bewerberin im Prozess immer Klarheit haben über den nächsten Schritt. Wie geht es weiter? Wann geht es weiter? Auch die fehlt ja oft. Also was viele natürlich total kirre macht, ist so dieses in der Luft hängen. Dinge bleiben unbeantwortet. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Bin ich noch im Rennen? Bin ich nicht? Soll ich mich jetzt doch vielleicht für den anderen Arbeitgeber entscheiden? Aber eigentlich wäre das andere doch mein Traumarbeitgeber. das passiert ja alles in den Köpfen. Wenn ich da keine Klarheit habe im Prozess von Arbeitgeberseite, das finde ich so schade. Ganz davon abgesehen natürlich, dass ich gerade nach Gesprächen es überhaupt nicht wertschätzend finde. Auch die Fälle gibt es. Gute Gespräche geführt, dann kommt die Absage und irgendwie keiner ist mehr erreichbar. Mails werden nicht geantwortet, telefonisch nicht mehr erreichbar. Also wirklich dieses Totstellen. Und da geben Arbeitgeber echt eine Menge Kohle aus für Employer Branding. Aber an der Stelle versemmeln sie es dann total.
Sollte man aber auch in Kununu reinschreiben. Also da finde ich so Kununu und Classdoor sind zumindest eine kleine Möglichkeit. Wenn niemand mehr was dazu zu fügen hat, würde ich jetzt noch einmal unsere Top-Tipps aus der Folge für die Community zusammenfassen. Bernd ist Karrierecoach und hat mit über 2000 Coaches gesprochen aus ganz verschiedenen Schichten, Jobs, Lebenssituationen. Und wir wollten heute wissen, wie ist eigentlich die Diskrepanz zwischen der HR-Selbstwahrnehmung und der Außenwahrnehmung, um es ganz runterzubrechen. Wichtig ist, in den Stellenausschreibungen, es werden nicht genug Generalisten angesprochen, beziehungsweise die Generalisten fühlen sich oft nicht angesprochen. Hier ist unsere Empfehlung oder Bernds Empfehlung, geht mal weg von diesem reinen Checklisten abhaken, super viele Spezifizierungen auf die Technik. Hinterfragt auch die Reihenfolge der Kriterien. Das fand ich einen fantastischen Hinweis, auf den ich, glaube ich, jetzt auch nicht von selber so gekommen wäre. In den Interviews seid auf Augenhöhe und lernt die Menschen wirklich kennen. Dann mein Lieblingstipp, der Arbeitsvertrag sollte keine Überraschung sein. Schreibt nicht auf einmal in dem Arbeitsvertrag irgendwas von irgendwelchen Office-Regeln, die ihr vorher nicht besprochen habt oder ähnlichen Klauseln. Und bitte ghostet die Leute nicht am Ende der Reise.
Und auch an Bewerbende. Bitte ghostet auch das Unternehmen nicht. Schreibt im Zweifel eine Mail und sagt, hey, hat nicht gepasst, hat mir nicht gefallen, zieht euch aus dem Prozess zurück.
Das stimmt.
Es gilt wie alles, worüber wir heute gesprochen haben und deswegen ist die Folge ja auch super spannend für uns beide. Es gilt alles für beide Seiten.
Das war eine ganz, ganz fantastische Auftaktfolge. Ja. Ich bin wieder voll im HR- und Podcast-Game drin. Ich fand es auch eine sehr schöne Überleitung von unserer ersten Staffel Talent Acquisition jetzt in die Retention rein. Ich habe das wilde Gefühl, dass das Thema Augenhöhe weiterhin ein Thema ist. Bernd, ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn jemand Karrierecoaching von dir haben möchte, was ich aus persönlichen Gründen einfach jedem empfehlen kann, wie würde man dich denn am besten kontaktieren?
Also ich führe mit allen neuen Klientinnen und Klienten kurzes 20-minütiges kostenloses telefonisches Vorgespräch. Die Termine dafür gibt es auf meiner Homepage bernd-slagruis.de. Da gibt es so einen Online-Kalender, da kann man sich für eintragen dann für einen Slot. Und dann führen wir ein Vorgespräch und gucken, ob wir zusammenpassen, was die Themen sind. Und natürlich mit eurer Zielgruppe Personaler, Personalerin, ne, auch wenn natürlich mein Schwerpunkt auf der Arbeitnehmerseite ist. Aber ja, wer mit mir zusammenarbeiten möchte und jetzt hier vom Podcast angefixt ist und sagt, wir brauchen jemanden, der uns vielleicht mal bei der Formulierung von Stellenausschreibungen unterstützt oder vielleicht auch mich als Personaler oder Personalerin, entweder in der eigenen Karriereentwicklung, aber vielleicht auch in der Rolle auch unterstützt, können wir natürlich auch da gerne ins Gespräch kommen. Ansonsten, ich bin auf LinkedIn aktiv, ich bin auf Xing aktiv. Folgt mir, wo ihr mich findet, schreibt mir eine Nachricht, kommt mit mir in Kontakt, sehr gerne.
Und wie gesagt, aus persönlicher Sicht, Augenhöhe, lösungsorientiert sein, das fand ich immer ganz, ganz toll in den Gesprächen mit dir, dass es eben nicht um Bashing ging, sondern wo kann ich mich weiterentwickeln. Deswegen große Empfehlung für alle die, die jetzt zum ersten Mal HR Ungeschminkt gehört haben. Wir haben eine ganze erste Staffel, in der wir alles über Talent Acquisition und Recruiting besprechen. Hört da gerne rein.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich freue mich total auf die zweite Staffel und habe auch das Gefühl, dass ich das Thema Augenhöhe vielleicht hier und da und dort nochmal weiter wiederholen wird.
Auch von mir, vielen Dank. Habe mich gefreut, dabei gewesen zu sein. Ich fand es auch ein total spannendes Gespräch, auch mal den Perspektivwechsel auch mal so auch weitergeben zu können. Und hoffe, dass viele zuhören und wir vielleicht ein bisschen dazu beitragen können, dass sich beide Seiten in Zukunft noch besser finden.
Macht uns stolz. Bis dann.
Tschüss.